Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Mein Name ist Stefan Kowalski und ich habe meine Kollegin, den zweiten Pinguin könnte man ja auch sagen, Kathleen Vogel wieder mit dabei. Hallo Kathleen. Ja,
hallo Stefan.
Schön, dass du dabei bist und wir sprechen heute über, man könnte sagen, eines unserer zentralen Themen, das Thema Werte, noch mal ein bisschen weiter. Wir wollen das nämlich jetzt mal heute besprechen, wie das Thema im Team umgesetzt werden kann. Das ist ja nicht ganz einfach. Wir haben letztes Mal über das Thema persönliche Werte einer Führungskraft gesprochen, wie Werte helfen können in schwierigen Entscheidungen und so weiter. Und in einem Team ist das ja eigentlich was anderes. Und bevor wir das machen, vielleicht um auch ein bisschen Appetit zu machen, warum ist das überhaupt sinnvoll? Ich habe mal so für mich mal ein paar Punkte gemacht, warum sollte man im Team über Werte sprechen? Was fällt dir so spontan ein? Und dann gucken wir mal, was ich noch auf der Liste habe. Was meinst du?
Ja, also mal abgesehen davon, dass das fast immer die direkt anschließende Frage von Führungskräften ist, wenn man über persönliche Werte so eine Klarheit erreicht hat, zu sagen, ja, okay, und wie wende ich das jetzt an, beziehungsweise was nützt mir das jetzt für meine Arbeit im Team? Ich sage in dem Zusammenhang immer, naja, wenn wir mit mehr Leuten als uns selber zusammen sind, also das, was ja ein Team ausmacht, ne, dann fangen die Probleme ja insofern an, als dass wir alle natürlich Erwartungen haben, also Dinge, die für uns total selbstverständlich sind, Sachen, die wir verwirrend finden, wenn die bei jemandem anders nicht auf dem ersten Platz, ne, von irgendwelcher Wichtigkeit sind. Und deswegen finde ich, sind Werte im Team ein wunderbares Instrument oder eben auch so ein Hilfsmittel, um gemeinsam über Erwartungen zu sprechen. Ne?
Sehr gut. Also das ist schon eigentlich eine Kernfunktion. Das heißt, Erwartungen, wie man miteinander umgeht, was einem wichtig ist und solche Dinge. Also
genau, also die einen sagen vielleicht Haltung, ne? Also was für einer Haltung wollen wir im Team unterwegs sein? Ich finde im Workshop oder in der Arbeit mit Teams wahnsinnig anschlussfähig, über einen gemeinsamen Anspruch zu sprechen. Also eine gemeinsame Sicht auf Dinge, die eben wichtig sind im Team und aber auch den Blick aufzumachen, dass wir uns eben nicht nur mit uns selber beschäftigen können über diese Erwartung beziehungsweise über diesen Wertebegriff, sondern eben den Blick auch ein bisschen größer machen können, nämlich uns überlegen können, wie wollen wir denn vielleicht im Gesamtunternehmen als Team gesehen werden, wie verstehen wir denn die Qualität unserer Arbeit und so weiter. Ne?
Also das ist eine zweite Dimension. Also das eine ist die Erwartung, was wird vielleicht von jedem Teammitglied erwartet?
Genau.
Und das nächste ist dann, wie werden wir in einem größeren Kontext gesehen, im Unternehmen oder in der Außenwelt?
Ja.
Es gibt noch eine Funktion, die mir sofort eingefallen ist. Werte sind eine gute Hilfe, Konflikte zu lösen.
Stimmt, ja.
Ja, man schafft es, Dinge anzusprechen, die ohne das Thema Werte sehr schwierig sind. Also ich weiß das von dem Unternehmen meiner Frau. Immer wenn da was schiefgelaufen ist, war da häufig immer eine Frage, wer ist schuld? Also wer war das? Ja, und dann sucht man nach dem Schuldigen und beschäftigt sich sehr mit dem Problem. Und die Werte, die wenden sich dann ja eher der Frage zu, wie wollen wir sein? Das heißt, wir versuchen, von der Problem- zur Lösungsorientierung zu kommen. Das sind jetzt natürlich viele Schlagworte, ne? Und wir wollen heute mal ganz praktisch in dieser Folge zeigen, wie geht denn das? Also wie können wir aus so einem abstrakten Begriff weg von diesen Schlagworten zu konkreten Handeln im Team kommen?
Mhm, genau.
Und ich erlaube mir da jetzt mal so 2-3 Minuten vielleicht auszuholen, weil rund um dieses Thema Werte habe ich, glaube ich, eine der allergrößten Entdeckungen gemacht, die unsere Arbeit, kann man sagen, jetzt seit Jahren schon eigentlich bereichert oder auch sogar maßgeblich prägt.
Absolut.
Und du weißt jetzt schon, worauf ich hinaus will.
Ich kann es mir denken.
Und also ich habe nochmal nachgeguckt, wo habe ich das eigentlich gefunden? Also ich lese ja gerne auch verrückte Bücher und es gibt ein Sammelband über Evolutionswissenschaften und im Englischen heißt das Contextual Behavioral Science, also kontextuelle Verhaltenswissenschaften. Und ist irgendwie bei Amazon knapp auf Platz 600.000. Und der meistzitierte Psychologe der Welt, Stephen Hayes, war einer der beiden Herausgeber und David Sloan Wilson, ein anerkannter Evolutionsforscher. Und in diesem Band habe ich einen Namen das erste Mal gelesen, und zwar von Elinor Ostrom. eine Frau, die als erste Frau 2009 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat, für ihre bahnbrechenden Erkenntnisse rund um das Thema Kooperation. Und das ist jetzt erstmal, was hat das jetzt mit dem Thema Werte zu tun? Und das wollte ich einmal nur ganz kurz berichten und da steigen wir dann ganz praktisch ein. Elinor Ostrom hat den Nobelpreis bekommen, weil sie sich mit der Frage beschäftigt hat, wie Gruppen oder Teams zusammenarbeiten können, um Gemeingüter zu bewirtschaften. Ein sehr spezielles Thema, das sind so gemeinsame Waldbestände, Fischbestände, Wasserquellen und so weiter. Und ein bekannter Verhaltensforscher, Garrett Harbin, hat 1968 behauptet, dass das Menschen eigentlich nicht können. Immer wenn sie Gemeingüter nutzen wollen, dann neigen sie zu Übernutzung. Das heißt, sie verbrauchen zu viel davon. Und das galt als Gesetz und er sagte, es gibt nur zwei Auswege. Entweder man verlangt einen Preis, also man führt Angebot und Nachfrage ein, oder der Staat reguliert das. Also es gibt irgendeine Art von Kontrolle, Zugangsbeschränkung, was auch immer. Und Elinor Ostrom, eine Forscherin aus Amerika, hat in ihrer Arbeit auf der ganzen Welt Teams entdeckt, die über Jahrzehnte erfolgreich waren in der Bewirtschaftung von Gemeingütern. Und sie hat sich gefragt, was machen die anders als all die Teams, wo das nicht funktioniert? Und hat dabei festgestellt, dass es Teams immer dann gelingt, erfolgreich sowas zu machen, wenn sie 8 Prinzipien befolgen. Und dafür hat sie den Nobelpreis bekommen. Und sie ist leider 2012 gestorben, aber kurz vor ihrem Tod haben andere Forscher, Psychologen, Verhaltensforscher eben das entdeckt und haben noch mit ihr gemeinsam diese Prinzipien auf jede Art von Team übertragen. Das heißt, Elinor Ostrom hat einen Rahmen beschrieben, den jede Führungskraft kennen sollte. Was muss eigentlich erfüllt sein, damit ein möglichst hoher Grad an Kooperation entsteht? Und ihr letzter Aufsatz, sie hat wenig populärwissenschaftlich veröffentlicht, sondern ganz viel nur in der Fachwelt geschrieben. Die letzte Studie, der letzte Aufsatz, an dem sie noch mitgewirkt hat, der ist nach ihrem Tod erst erschienen. Da ging es genau um diese Frage, wie ihre 8 Kernprinzipien übertragen werden können auf das Thema Teamentwicklung. Und die, glaube ich, nutzen wir, kann man sagen, sehr erfolgreich in unserer Arbeit, oder?
Total. Also für mich ist das, ja, ich würde sagen, für mich immer ein Zauberinstrument, weil es so super praktisch nutzbar ist. Das, was du jetzt erzählt hast, lässt ja vielleicht vermuten, dass man auch hier schon wieder so ein bisschen die Augenbrauen hochzieht und denkt, ach du liebe Güte, wie soll ich denn diese hochwissenschaftlichen Themen jetzt eigentlich umsetzen in die Praxis, beziehungsweise ich als Führungskraft, ne, habe genug anderen Kram zu tun, wie genau kann ich denn das jetzt anwendbar machen? Und meine Erfahrung im Training zeigt total, wenn die einmal klar sind und sie sind wahnsinnig pragmatisch auch schon formuliert und sie sind wahnsinnig kurz, dann funktioniert das nicht nur in der Teamentwicklung wahnsinnig gut, also in dem Moment, wo ich mir ein Team vielleicht neu aufbaue oder neu aussuche und sowieso über bestimmte Rahmenbedingungen in meinem Team mir Gedanken mache, sondern es funktioniert in jeder Teamphase aus meiner Erfahrung absolut gut, sowas einzuführen beziehungsweise diesen Aspekt mit in mein Team zu nehmen, auch wenn mein Team vielleicht schon ein paar Jahre besteht.
Und genau, um das mal zu zeigen, wie praktisch sind, lassen Sie einfach mal nennen. Wir können ja mal jeder immer eins von diesen Teamprinzipien nennen und dass man einfach mal so sieht, die sind wirklich ganz, ganz simpel, aber im Englischen sagt man simple but not easy. Die kann man sicherlich leicht verstehen, aber sie sind nicht einfach in der Umsetzung. Da steckt schon einiges dahinter. Also ich fange mal an mit dem ersten Prinzip, das sagt, dass es in dem Team etwas Verbindendes geben sollte. Das kann man jetzt als Purpose bezeichnen, ein gemeinsames Ziel. Elinor Ostrom hat damals gesagt, es gibt starke Grenzen nach außen. Es ist also erstrebenswert, dazuzugehören. Es gibt so ein verbindendes Interesse. Und das muss gegeben sein, damit Menschen kooperativ sind. Und sie konnte das ganz einfach begründen, weil man ansonsten Angst hat, den Zugang zu dieser Gruppe und den Nutzen zu verlieren. Mhm. Und wir hatten das schon mal in einer unserer Folgen, dass Kooperation ja aus einem gesunden Eigennutzen entsteht. Also in diesem Fall hat es für mich, ja kann man sagen, fast so eine Art Sog, dazugehören zu wollen. Mhm. Das kann man über, eben, und da kommen wir nachher auf Werte dazu sprechen, man kann das über gemeinsame Ziele machen, Visionen und so weiter. Also das erste Prinzip, das erfüllt sein muss, damit Menschen grundsätzlich kooperativ sind. Was ist das zweite?
Das zweite beschäftigt sich mit dem Thema von Beitrag und Nutzen. Also eigentlich über das Thema Fairness macht man sich in diesem Prinzip Gedanken. Also es geht darum, dass auf der einen Seite jeder Einzelne im Team das Gefühl haben sollte, dass das, was er investiert in seine Gruppe und das, was er zurückbekommt, und das kann ja ganz unterschiedlich sein, ne? Für den einen ist das Geld, für den anderen ist das Austausch, ist das Reibung, ist das was auch immer, ne, Kontakt, dass das in einem für ihn fairen Verhältnis steht, also dass das ganz persönlich passt. Und die andere Facette ist mit Blick auf das Team, dass es hier nicht um Gleichverteilung geht, also jeder bekommt das Gleiche, das ist nicht das Thema, sondern dass im Grunde Unterschiede nachvollziehbar werden. Also dass, keine Ahnung, unterschiedliche Gehälter zum Beispiel, unterschiedliche Privilegien, mehr Urlaub, keine Ahnung, oder aber auch die Verteilung von Verantwortung und Aufgaben nachvollziehbar ist in einem Team. Also dass es klare Beschreibungen, klare Richtlinien gibt, warum passiert das auf diese Art und Weise oder warum hat jemand eben jetzt diese Verantwortung und der andere nicht? Oder wie kann ich mich, wenn ich zum Beispiel auf einem Gehaltsgefüge X stehe, in ein anderes entwickeln? Also was sind die Kriterien dafür? Ich versuche in der Beschreibung immer zu sagen, das beschreibt alles das, was weggeht von Nasenfaktor, also von dieser Willkür in einem Team.
Ja, also es geht um Fairness und Gerechtigkeit. Menschen haben dafür ein feines Empfinden und sobald das gestört ist, reduzieren Menschen ihre Bereitschaft zur Kooperation.
Genau.
Also wenn jemand anders für die exakt gleiche Arbeit mit ähnlichen oder gleichen Voraussetzungen erheblich anders Geld bekommt zum Beispiel, dann empfinden das Menschen als unfair.
Absolut. Und in der Beobachtung ist die Energie, die dann aufgewendet wird, sich erstmal selber über diese Ungerechtigkeit klar zu werden, dann sich mit anderen darüber zu unterhalten, wie ungerecht das ist und so, ist ein riesenhoher Energieaufwand in dem Team, der entsteht. Egal übrigens, wie groß die Gruppe ist. Wenn einer sich ungerecht behandelt fühlt, wird das irgendwo hochploppen, ne? Also wir werden damit ein Problem im Team bekommen und dementsprechend lohnt es sich, da vorher genau drauf zu gucken.
Okay. Das dritte Prinzip sagt, dass Entscheidungen, die alle betreffen in einem Team, von allen auch möglichst gemeinsam getroffen werden sollten oder zumindest jeder die Möglichkeit hat, dort mitzubestimmen. Und das jetzt auch wieder, finde ich, sehr einfach zu verstehen. Ja, wenn in einem Team Entscheidungen getroffen werden, also die Raucher entscheiden über ihre Raucherpausen, ohne die Nichtraucher zu fragen oder umgekehrt, dann wird die andere Gruppe da kein Interesse haben, dem zu folgen. Mhm. Wenn allerdings alle eine Entscheidung treffen, ist dieser Druck, der dann aus dem Team, aus der Gruppe entstehen kann, oft viel stärker als ein Druck, der von einer Führungskraft kommt. Denn da steckt ja die Idee, dass der Liebesentzug einer Gruppe viel stärker wirkt als der Führungskraft. Und sich gegen eine Entscheidung zu stellen, an der ich selber mitgewirkt habe, ist halt schwierig. Also das dritte Prinzip sagt, es geht nicht um Entscheidungen, die das ganze Unternehmen betreffen, sondern nur, die das Team betreffen. Da sollte man allen auch die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden. Das dritte. Ja, was ist das vierte Prinzip?
Das vierte lautet ein bisschen kompliziert aus meiner Sicht. Das vierte Prinzip lautet, idealerweise findet in einem Team die Beobachtung von vereinbarten Verhaltensweisen statt. Und damit ist gemeint, dass einmal für das Team klar ist, wie kommen wir eigentlich am allerbesten an unserem Ziel an. Also wenn wir dann wieder an das erste Prinzip denken, also was ist für uns identifizierend, was ist ein anstrebenswertes Ziel, dann wäre im vierten Prinzip geht es darum, zu beschreiben, also Prozesse, Abläufe, hilfreiche Dinge zu beschreiben, die das Team genau, auch zu diesem Ziel führen kann. Und wichtig ist, dass das für alle klar ist. Wie regeln wir Sachen im Team? Wie handhaben wir eben bestimmte Dinge? Und Beobachtung meint, dass dieser, wenn wir mal ganz ehrlich sind, erwarten im Team ganz oft die Leute von Führungskräften, dass die so ein bisschen so eine Elternrolle einnehmen. Natürlich unbewusst, ne? Also man erwartet, dass die Führungskraft Dinge reglementiert, wenn irgendwas nicht so läuft, also so ein bisschen Lob und Tadel verteilen, beziehungsweise anzumerken, wenn Dinge eben nicht wie vereinbart laufen. Und das vierte Teamprinzip sieht vor, dass es dafür die Führungskraft alleine schon mal gar nicht braucht, sondern dass in dem Moment, wo diese idealerweise gemeinsam getroffenen Vereinbarungen für alle klar sind, da auch jeder Interesse daran hat, dass die gesamte Gruppe das einhält und sich eben gegenseitig beobachtet in Bezug auf die Erfüllung dieser gemeinsam getroffenen Vereinbarungen.
Ist ein Riesenthema jetzt im Homeoffice.
Ja.
Also das heißt, wenn man im Team zum Beispiel vereinbart, man schaltet sich zu bestimmten Zeiten ein und so weiter und man kann das aber gar nicht beobachten, dann kann ganz schnell so ein Gedanke entstehen, der macht das ja nicht, dann mache ich das auch nicht. Ja, das war übrigens eine der Regelungen in Corona, die unglaublich kontrovers waren, wo man gesagt hat, es ist verboten, dass sich eine bestimmte Anzahl von Menschen zu Hause treffen dürfen. Und das ist ja eine Verhaltensweise, die man nicht beobachten durfte, weil gleichzeitig die Wohnung ja ein geschütztes Gut ist. Und das ist tatsächlich schwierig gewesen, völlig egal, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, dass man etwas vereinbart, was ich aber gar nicht so leicht beobachten kann. Und wenn das passiert, dann reduzieren Menschen ihre Kooperationsbereitschaft. Und das gilt in Teams natürlich jetzt bei Führungssituationen genauso. Also wie kann man sicherstellen, dass Vereinbarungen erstmal von anderen wahrgenommen werden, um dann, und das ist Teamprinzip 5, sich zu überlegen, wie reagieren wir denn, wenn diese Verhaltensweisen eingehalten werden oder eben auch nicht. Und Elinor Ostrom hat damals entdeckt, dass jede Art von Teams, bei der das funktioniert hat, also bei der Gemeingüter erfolgreich bewirtschaftet wurden, zum Beispiel bei kanadischen Hummerfischern, die sie da zum Beispiel identifiziert hat, oder kleinen Gemeinden in Kalifornien, die Wasserquellen bewirtschaftet haben und so weiter, hat sie immer gemerkt, die haben ein abgestuftes System an Sanktionen, wie sie reagieren können, wenn Prinzipien nicht eingehalten werden, Vereinbarungen. Und später hat man das dann noch ergänzt, auch um den positiven Aspekt, also was tun wir, wenn sie eingehalten werden. Aber es gab also ein abgestuftes System, es gab also Konsequenzen, die wurden vorher vom Team vereinbart. Und wenn das nicht so war, fand ich eine interessante Beobachtung, dann reduzieren die Menschen ihre Kooperationsbereitschaft. Also,
naja, das ist so der Klassiker, ne? Also das höre ich auch häufig mal aus Teams, die sagen, ey, jetzt haben wir was ausgemacht und irgendwie jetzt hält sich da aber einer nicht dran und das scheint ja aber keinen zu interessieren. Also es spricht niemand an, die Führungskraft macht nichts, manchmal so eine Beschwerde aus dem Team.
Genau, ne? Warum soll ich das dann noch tun?
Genau. Und ja. und man hofft ja ganz oft, dass sozusagen die Kraft der Gruppe dann wieder ausschlaggebend dafür ist, dass man, ich sage jetzt mal, so ein bisschen so einen Ausscherer wieder ins Boot holt und so einen Sog erzeugt. Aber meistens ist genau das Gegenteil der Fall, weil die Leute, die merken, es gibt eben keine Konsequenz. Die sagen oder nach kurz oder lang tatsächlich so, naja gut, was der kann, können wir auch. Ne? Also dann muss ich mich jetzt hier auch nicht aus dem Fenster lehnen und mich besonders doll engagieren oder so. Also es hat tatsächlich dieses Nicht-Konsequenz im Team, also aus meiner Sicht einen verheerenden Effekt ganz häufig.
Ja, okay. Das sechste Prinzip?
Lautet, idealerweise hat ein Team Wege zu einer schnellen und fairen Konfliktlösung. Also tatsächlich, der Fokus liegt auf schnell und fair. Und auch hier wieder die Rolle der Führungskraft quasi verändert, nämlich nicht als Problemlöser, zu dem man einfach geht und sagt, hier, das und das passiert, entscheide mal bitte, sondern idealerweise auch ein Ablauf von Verhalten in einem Team, was man idealerweise mal miteinander besprochen hat, was dafür sorgt, dass Dinge eben im Sinne der Gruppe fair entschieden werden und man nicht Ewigkeiten mit so einem Konflikt zu tun hat.
Ja, das ist ja Wahnsinn, so ein fehlender Konflikt im Team, der belastet ja total.
Und es ist also mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht krass, in wie vielen Teams es irgendwas gibt, was so unter der Oberfläche so vor sich hinkocht und keiner mehr anspricht. Alle wissen eigentlich davon, alle finden auch irgendwie Ansätze davon doof und störend, aber keiner spricht diese Sache an. Und auch hier wieder, wenn wir aus dieser Energiebrille gucken, krass, wie viel Zeit da drauf geht und eben Gespräche und Sorgen und eben auch Frust entsteht, weil Dinge dann eben nicht aus der Welt geschafft werden können.
Ja, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dafür gibt es auch einen neuen Modebegriff. Also manchmal entdeckt man ja Begriffe, wo man sagt, das dahinterliegende Konzept ist ja schon Jahrzehnte alt. Das heißt psychologische Sicherheit. Also es braucht im Team diese Sicherheit, dass man Dinge ansprechen kann, ohne dafür mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Also das heißt, wie macht man unangenehme Dinge sprachfähig? Und jetzt kommen wir nochmal zu unserem ersten Punkt, indem man eben Werte hat, also eine Idee, wie man sein will und eher darüber spricht, wie können wir denn das erreichen und was für Verhaltensweisen braucht es dafür? Ich will noch schnell die anderen Prinzipien ergänzen, weil die sind jetzt für unsere weitere Arbeit im Moment nicht so wichtig, glaube ich. Mhm. Sie sind aber aus Sicht von Elinor Ostrom eine der Voraussetzungen gewesen für eben erfolgreiche Kooperation. Das eine ist das Recht auf Selbstbestimmung, Teamprinzip 7. Teams haben also die Erlaubnis, innerhalb klarer Grenzen wirklich selber zu entscheiden. Das ist sozusagen das Verbot für Mikromanagement. Ja, also wenn ich einem Team sage, einem Vertriebsteam, ihr dürft bis 500 Euro kulant selbst entscheiden und dann treffen die Entscheidungen mit 50 Euro, mit der ich nicht einverstanden bin und dann revidiere ich die, dann beraube ich dem Team seiner Autonomie und das ist schädlich, weil dann sagen die nächstes Mal natürlich, ich mache das doch nicht nochmal, ich bin doch nicht blöd. Mhm. So, und das Achte ist so eine Art Multiplikationsregel, dass man sagt, das, was ja innerhalb des Teams gilt, gilt auch in einem größeren Kontext. Ich könnte jetzt ja als ein Unternehmen meinetwegen als eine Sammlung von Teams sehen, die wie eine einzelne Person sind. Das heißt, die Teamprinzipien gelten einmal in dem Team, aber sie gelten auch in der Zusammenarbeit mit anderen Teams. Dann ist jedes Team quasi wie eine Person oder ein Teilnehmer. So, diese 8 Prinzipien sind also bahnbrechend und sie sind deshalb erstaunlicherweise völlig unbekannt, weil man Eleanor Ostrom nach ihrem Tod in eine völlig falsche Schublade gesteckt hat, weil man gesagt hat, sie ist eine Umweltökonomin. Und das war sie überhaupt nicht. Sie hat sich nun das Thema der Gemeingüter ausgesucht. Sie hat auch zu der Verteilung von Polizeistationen in den USA geforscht. Ja, was ist eine möglichst effektive Einsatzstruktur und so weiter. Aber irgendwie hat man ihr dieses Etikett verpasst. Und deswegen diese absolut bahnbrechenden Arbeiten zu Kooperation ja nicht so bekannt gemacht oder sind einfach nicht so bekannt, wie sie es verdient haben. Wir haben an unserer Folge in den sogenannten Shownotes, das findet ihr immer, egal wo ihr den Podcast hört, ein Link zu einem Dokument, wo wir die 8 Teamprinzipien nochmal kurz darstellen. Aber jetzt zurück zu dem Thema Werte. Also Werte sind im Grunde genommen eines der Kerninstrumente, um eben diesen Teamprinzipien Raum zu geben, um auf Kooperation einzuzahlen, um das zu ermöglichen. Und wir wollten ja mal ganz kurz jetzt vorstellen, wie macht man das als Führungskraft, dass man über Werte spricht so. Und wir hatten ja vorab schon mal gesprochen, Kathleen, am besten sagen wir ja, das passiert am Anfang in einem Workshop, auch wenn wir mit den Führungskräften immer einzeln arbeiten. Aber dieses Thema Werte im Team, da macht man einen Workshop. Also braucht man ein oder mehrere so aus deiner Erfahrung?
Aus meiner Erfahrung genügt vielleicht sogar ein Workshop, in dem man das tatsächlich dem Team einfach mal nahe bringt, also erklärt, was passiert denn da oder was ist denn der Vorteil, was ist der Nutzen, wenn wir uns das einfach mal vornehmen und da konkret werden. Lässt die Werte da erarbeiten, beziehungsweise den gemeinsamen Anspruch erarbeiten und fängt auch schon vielleicht an, sich darüber Gedanken zu machen, also analog zu unseren persönlichen Werten, wie kann ich das denn jetzt wieder in Verhalten übersetzen? Also wie kann ich den schönen Anspruch, den wir als Team eben nach intern oder eben wie vorhin schon genannt, ja auch vielleicht ins Gesamthaus haben und so weiter, wie kann ich oder wie können wir dafür sorgen, dass das nicht nur unser Team erlebt, sondern eben auch unsere Außenwelt erlebt. Mhm. Ich sage immer am Ende so eines Workshops so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also wir haben jetzt eine wahnsinnig gute Basis. Aber jetzt fängt die Arbeit natürlich an, weil ja, ne, mit so einem Workshop, ich glaube, ist immer ein guter Auftakt. Meiner Erfahrung nach macht es wahnsinnig viel Sinn, egal ob wir über Werte sprechen oder auch die gesamte Etablierung von diesen Teamprinzipien, das als sowas ganz Regelmäßiges, als sowas ganz Unaufgeregtes in so ein regelmäßiges Teammeeting einzubinden, da so einen kleinen Raum zu schaffen und das einfach regelmäßig zu besprechen und zu gucken, wo stehen wir denn da gerade, brauchen wir gerade irgendwas, ist gerade was aufgetaucht, eine schwierige Situation, wo wir uns nochmal gemeinsam verständigen sollten, wie unsere Werte da eigentlich Einfluss drauf nehmen.
Das ist gerade ein sehr interessanter Aspekt mit den schwierigen Situationen. Ich habe das ja in dem Unternehmen meiner Frau gemacht, die betreibt eine Event-Location in der Nähe ja von Lübeck. Sie hat etwas über 20 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 30 bis 50 Aushilfen. Und wir haben uns bei dem Thema Werte dort genähert. Ich habe das mal als Workshop-Moderator quasi mal übernommen, so ein bisschen Familiengeschäft. Ne?
Ja, aber das fand ich also eine total spannende Aufgabe. Und also erzähl doch vielleicht mal, wie bist du rangegangen? Also wie genau habt ihr das gemacht?
Ja, also ich habe erstmal meine Frau gefragt, was ihr eigentlich wichtig ist. Und da hat sie mal so ihre 7 wichtigsten Werte ermittelt. Wir haben ja bei der Folge der persönlichen Werte so eine kleine Anleitung zu dieser Werteermittlung gemacht. Das habe ich mit ihr zusammen gemacht und gesagt, was sind deine wichtigsten Werte in Bezug auf das Unternehmen und deine Rolle dort. Und das sind im Prinzip Vorgaben. Also Unternehmenswerte, ist nochmal ein wichtiger Punkt, sind hier eigentlich nicht verhandelbar. Mhm. Also die werden von der Führung vielleicht vorgegeben, die ergeben sich aus der Geschichte, was auch immer. Die persönlichen Werte sind natürlich anders, vielleicht auch Teamwerte, aber die Unternehmenswerte, die sind erstmal so, wie sie halt sind. Die hat sie dann in einem Workshop mal den Teammitgliedern vorgestellt und hat beschrieben, warum ihr das wichtig ist. Und dann haben wir in der nächsten Runde, wir haben insgesamt, glaube ich, 3 bis 4 Workshops gemacht, In der nächsten Runde haben wir dann mal Situationen gesammelt, die bei uns bei der Arbeit schwierig sind. Und Event Location, das heißt, wir veranstalten hier jährlich viele Hochzeiten, Tagungen und so weiter. Und da kam eine ganze Menge Situationen zusammen. Also es gab Schwierigkeiten mit Gästen, da wurde was vergessen, da gab es eine Reklamation, es gab Konflikte im Team, weil die Zusammenarbeit zwischen Service und Küche nicht geklappt hat und so weiter. Diese Situationen wurden gesammelt und dann hat man geguckt, wie die Werte jetzt helfen könnten, das zu verbessern. Wir haben zum Beispiel einen Wert wie Kooperation. Wie könnte uns eine bessere Zusammenarbeit helfen, so eine Situation das nächste Mal zu vermeiden? Oder einen Wert wie Professionalität oder auch Schönheit, Stil und Geschmack. Es kommt ja viel auch eben auf genau auf diese Themen bei uns an. Und dann haben wir das zusammengefasst und zu jedem Wert so eine Beschreibung formuliert. Und dann, das war jetzt ein ganz interessanter Prozess, auch zu jedem Wert so ein Motto verfasst. Und das hat das so kurz zusammengefasst. Also wir haben zum Beispiel zu dem Wert Verantwortung, Selbstverantwortung, das Motto über den Tellerrand schauen, hat einer unserer Köche mit ins Spiel gebracht. So, das heißt, dieses Motto beschreibt eine Haltung. Wir haben dafür eine eigene Podcast-Folge, die nächste Mal zu diesem Thema, wie man solche Mottoziele für sich entwickelt. Aber da war das relativ simpel. Wir haben immer so zwei Gruppen gehabt. Jeder hat dann zu einem Wert mal versucht, ein Motto zu entwickeln, wie so eine Art Werbeslogan. Dann wurde innerhalb der Gruppe so die zwei Favoriten oder drei ausgewählt und dann wurden die insgesamt vorgestellt und da gab es so ein Voting und dann hat man sich auf ein Motto geeinigt.
Also quasi, so. Das ist so die Übersetzungshilfe, ne? Also so, dass sich jeder sofort genau daran erinnert, was meinen wir denn damit und was bedeutet denn das eigentlich?
Ja, genau. Übersetzungshilfe ist ein tolles Wort, weil es um die Übersetzung in den Alltag geht, ja? Also wenn ich jetzt sage, wie lebe ich den Wert Selbstverantwortung meinetwegen im Job, ist das vielleicht schwierig in einer konkreten Situation. Wenn ich aber weiß, das Motto ist mal über den Tellerrand schauen, also mal ein bisschen weiter gucken, mal gucken, was hat mein Handeln für Konsequenzen, wie betrifft das die anderen, habe ich sofort ja wie so eine Art auch Anleitung. Ne? Also aber Übersetzungshilfe gefällt mir da sehr gut. Das ist es im Grunde genommen. Es beschreibt eine Haltung und einen Anspruch, hast du das ja vorhin auch genannt, den man jetzt hier an die Teammitglieder hat. Und jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang. Damit beschreiben wir im Grunde genommen Erwartungen. Und das war ja deine erste Funktion, die du bei Werten genannt hast. Und wir haben das dann noch, um das auch ein bisschen so transparent und auch übersichtbar zu machen, von unserem Grafiker auf ein Plakat machen lassen. Das können wir hier auch im Podcast einfach mal anhängen. Wer möchte, kann sich das mal angucken, ja, wie wir das im Brunsdorf machen. Und das hängt jetzt überall in Mitarbeiterbereichen, dass man erstmal diese Werte und die gewünschte Haltung sichtbar macht.
Ja, und das Tolle aus meiner Sicht ist, wenn man das einmal klar hat im Team, ne, wenn da idealerweise jetzt auch wieder alle mitgemacht haben, also man wieder die Teamprinzipien auch in Bezug darauf angewendet hat, dann ist das im Alltag eine großartige Feedback-Grundlage, ne? Weil wir uns im Alltag dann eben etwas leichter Sachen sagen können, also die gut laufen, gehen wir erstmal vom Positiven aus, aber eben die eben auch vielleicht nicht gerade gut laufen oder wo jemand an diesen eben gemeinsamen Erwartungen oder an diesem gemeinsamen Anspruch vorbei agiert. Ne? Und wir alle wissen ja, wie schwierig Feedback ist, also ich glaube auch, das sollten wir vielleicht nochmal, weiß ich nicht, vielleicht in eine Folge verpacken.
Auf jeden Fall. Das ist eine unserer wichtigen Themen.
Gerne einmal über Feedback.
Wie man gut Feedback macht.
Und aber die Erfahrung ist, also persönliches Feedback oder aufgrund einer persönlichen Empfindung Feedback zu geben, ist verdammt schwer. Das macht es leichter, wenn wir uns eben in der Gruppe gemeinsam auf was vereinbart haben. Ne? Und darauf eben Bezug nehmen zu können, hilft dann im Alltag auch, naja, einmal mehr wieder hin zu unseren Werten zu kommen, als davon weg.
Genau, also da sind wir wieder bei diesem Thema psychologische Sicherheit. Wir machen Dinge damit sprachfähig.
Genau.
Es geht nicht mehr darum, du hast einen Fehler gemacht, sondern ist es das, wie wir den Wert zum Beispiel Professionalität leben wollen? Ist es das, wie wir den Wert Kooperation hier leben wollen? Oder wir hatten auch Loyalität und Integrität auch als Wert und so. Ja, also das ist quasi die Anleitung. Es ist gar nicht so kompliziert. Es geht eigentlich vor allem darum, darüber mal ins Gespräch zu kommen und die Kernfragen, hattest du vorhin ja gesagt, Kathleen, ich fasse die nochmal zusammen. Das eine ist, wie wollen wir sein als Team? Was ist der Anspruch? Und die zweite Frage, die Übersetzung in konkretes Handeln ist, wie merken andere, dass wir das Team sind, das wir sein wollen? Genau. Also wie können andere diesen Anspruch an uns wahrnehmen? Also wenn meinetwegen die Buchhaltungsabteilung sagt, wir sind ein Team, das hilfsbereit ist. Ja, wie merken jetzt andere im Unternehmen, dass sie hilfsbereit sind? Wie mache ich das ganz konkret? Und das kann man sich dann überlegen. Und damit kommt man, wenn man das möchte, zu Teamvereinbarungen. Aber es reicht in erster Stufe natürlich aus, einfach mal drüber zu sprechen.
genau diese Klarheit wieder zu erzielen, ne, sich bewusst zu machen und nochmal zu merken, dass vielleicht so Dinge, die im Team wichtig sind, Einzelnen sehr wohlbewusst sind, aber wie es eben mit so vielen Dingen ist, in der Gruppe hat man da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf.
Super, also ich hoffe, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer hilfreich ist, dass sie damit was anfangen können, wenn sie mal an das Thema Werte in ihrem Team herangehen. Und es gibt jetzt, man könnte schon was sagen, wie immer, wir haben schon zweimal gemacht, glaube ich, einen kleinen Buchtipp dazu, weil diese beiden Autoren, Stephen Hayes und David Sloan Wilson, haben noch mit Paul Atkins zusammen, ein australischer Psychologe, genau über dieses Thema ein Buch geschrieben, das im Gegensatz zu so sperrigen Fachaufsätzen total einfach zu lesen ist. Das heißt Pro-Social. Pro-Social ist also das Buch, in dem die 8 Teamprinzipien und die Anwendung in der Praxis für Teams sehr, sehr ausführlich beschrieben werden. Das ist eine Anleitung. Leider auch in Deutschland bei Amazon auf Platz 1 Million irgendwas. Also noch völlig unbekannt. Ich hoffe, das können wir ändern, weil es ist eines der Bücher, die aus meiner Sicht absolut weltverändernd sind. Also genial. Wirklich großartig.
Ja. Und es ist eine super Arbeitsgrundlage. Also auch damit auch. Kann man sofort loslaufen. Oder uns fragen.
Ja. Ja, danke sehr. So ein kleiner Verkaufsabbinder ist ja auch immer wunderbar. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!